Ja, dann glaube ich, bin ich fertig. Ich habe keine weiteren Ansagen und wir können anfangen mit dem ersten Talk. Los geht's.
Also ich hole noch schnell deine Folien. Ich bin da ein bisschen eingerostet, das war ist ein paar Jahre her. Okay. Der aktuelle Stand von Postquantum und so weiter. Also, los geht's. Also, es funktioniert. Hallo. Ich würde einen kurzen Update geben für den aktuellen Standardisierungsprozess für Postquantum-Kryptographie. Es geht Protokolle, die von IETF und anderen Standardisierungsgremien bearbeitet werden. Das ist nur ein kurzes Update, was ihr nächstes Jahr erwarten könnt, wenn ihr Systeme habt, die ihr mit Postquantum-Kryptographie sichern wollt. Falls ihr Fragen habt, dann schreibt mir eine E-Mail oder kontaktiert mich über Matrix oder trefft mich hier auf dem Kongress, sprecht mich einfach an. Ihr könnt diese Folien runterladen auf meiner Webseite. Ihr könnt auch einfach auf elfi.dev gehen. Da gibt es die Folien, ist auch bei Pre-Talks mit drin. Also ich bin kein super krasser Hacker. Ich mache IT-OT-Sicherheit in meinem Beruf und Postquantum ist Teil davon. Und deswegen wollte ich euch hier eine kurze Aktualisierung bieten. Es gibt einige Standards, die jetzt bald kommen. Die NIST-Standards, also es werden FIPS-Standards sein. Das ist FIPS 203, 204, 205 für Encapsulation Signing, also für Signatur und Schlüssel-Encapsulation. Und zwei Signaturalgorithmen, würde man denken, sind genug, aber es wird noch einen weiteren geben. Und NIST hat letztes Jahr noch einen Wettbewerb angekündigt. Man kann da also ganz viel aussuchen. Die unterscheiden sich etwas bezüglich Signatur und Schlüsselgröße. Und es kommt dann darauf an, was wollt ihr benutzt werden. Crystals, Dilithium ist relativ praktisch für die meisten Anwendungen. Und die zusätzlichen werden, die 40 Kandidaten werden da aktuell in Runde 1 betrachtet. Vielleicht in 5, 6 Jahren werden das dann auch Standards. Die IETF kümmert sich auch um die Standardisierung für andere, für Dinge, die auch Postquantum sicher sein sollen. Wenn ihr euch meine Slides besorgt, könnt ihr da einfach die Links anklicken. Da gibt es die IETF Drafts. Da gibt es IKE, es gibt PKI und weil wir alle Signaturalgorithmen toll finden, gibt es nochmal zwei, die sind schon standardisiert von IETF, aber die waren, also es gab schon zwei, die sind relativ kompliziert, aber die haben eben stateful Hashes und sind ein bisschen kompliziert zu benutzen, deswegen benutzt die vielleicht besser nicht, außer ihr habt ganz Spezialfälle, wo man das wirklich braucht. Ansonsten wartet einfach auf die kommenden Standards. Und es gibt auch ein paar praktische RFC-Entwürfe und es gibt auch GitHub-Repositories, wo ihr die Arbeit des IETF nachverfolgen wollt. Also wo wird Postquantum in der echten Welt eingesetzt? SSHD ist fertig für Postquantum mit einem hybriden Algorithmus. Es gibt RosenPass, eine Add-on für WireGuard. Signal hat einen Algorithmus, Chrome auch. Und es einzelne Projekte warten auf die fertigen Standards nächstes Jahr, also FIPS insbesondere, aber viele Leute implementieren schon Sachen, die erstmal fürs Testen da sind, aber sind auch teilweise schon fertig für die Produktion. Und es gibt dann häufig die Kombination zwischen einem klassischen und einem Postquantum-Algorithmus, sodass man also jetzt schon sicher sein kann für die Postquantum-Welt. Mein Tipp ist, bleibt up-to-date, haltet euch da auf dem Laufenden, benutzt Postquantum, wo ihr könnt, und benutzt hybride Ansätze, wo das möglich ist. Es gibt Angriffe möglicherweise, wo man jetzt die Daten einsammelt und dann in vielleicht 100 Jahren entschlüsselt, das weiß niemand. Kennt eure Infrastruktur, kennt eure Endpunkte und wo die Kommunikation besonders anfällig ist für Postquantum. Und der allgemeine Tipp ist, macht keine eigenen Bibliotheken, sondern benutzt klassische Kryptographie, auch dieselben Tipps bei Postquantum. Danke und tschüss.
On point, very nice, thanks.
Sehr pünktlich, vielen Dank.
Next up is, the Sorbus computer.
Als nächstes kommt der Mehlbeerencomputer.
Hello.
Hi, ich bin Swally und ich mache gerne Lightning Talks und Retro Computing. Ich versuche, andere Menschen für das Thema zu begeistern. Aber alte Hardware zu bekommen, wird immer schwieriger und es gibt einige Hindernisse. Neue Hardware ist meistens viel zu teuer, nur um damit rumzuspielen. Ich habe also darüber nachgedacht, wie ich einen Bastelcomputer bauen könnte. Es sollte einen originellen 65C02 CPU nutzen. Es sollte sehr einfach sein in jeglicher Hinsicht. Es sollte Open Source sein, es sollte günstig sein. Es sollte also eher ein Spielzeug als ein richtiger Computer sein. Und deswegen war meine Idee, einen Mikrocontroller für das komplette Chipset außer der CPU zu verwenden. Die CPU, die 65C02, die ich benutze, um die Pins zu zählen, die ich wirklich brauche, dann kam ich darauf, dass 30 wirklich ausreichen würde. Ich wollte gerne den Raspberry Pi Pico verwenden, aber es hat nur 26 GPIO-Pins. Aber es gibt eine Lösung dafür. Benutze einfach einen chinesischen Klon. Der hat nicht nur 30 GPIO-Pins, sondern auch 16 Megabyte Flash-Speicher. Und es hat noch eine weitere schöne Funktion. Im begrenzten Maße kann man die GPIOs mit 5 Volt verwenden. Meine Architektur ist wirklich einfach, wirkt wie in einem 70er-Jahre-Computer. Ich habe eine Rückwand-PCB, da tue ich dann die CPU rein, dann das Chipset, dann stöpsel ich das alles zusammen und ich habe einen Computer. Und das Erste, was ich damit gemacht habe, ist, einen bereits existierenden Computer nachzuahmen. Ich habe dafür den Apple I ausgewählt, weil die Architektur wirklich einfach ist und es ist der einfachste, den ich kenne, der auf dieser Architektur basiert. Und die Hälfte des PCBs konnte man dadurch ersetzen, dass man einen USB-Stecker für die Mensch-Maschine-Interaktion verwendet. Und dann brauchten wir noch ein MCP, damit kann man dann den Bus in jedem Zyklus des CPUs anschauen. Also wie so ein Logic Analyzer nur für deine CPU. Das Dritte, was ich getan habe, weil ich wollte natürlich auch einen echten eigenen Computer bauen, mit manchen Funktionen, die die alten Rechner nicht hatten, zum Beispiel wie ein Zufallszahlengenerator, was auf einer 8-Bit-Maschine wirklich schwer ist, oder ein paar Speicherschnittstellen. Und das ist einfach sehr praktisch, weil man dann Dinge abspeichern und laden kann. Und natürlich braucht ein Computer auch einen Namen. Er nutzt ein Raspberry Pi Pico, um wie ein Apple zu laufen. Also muss der Name natürlich irgendeine Frucht sein. Erst wollte ich dafür die Zitrone nehmen, weil wenn das Leben die Zitrone gibt, dann machst du einen Computer draus. Aber das wurde schon von einem anderen Apple II-Klon verwendet. Also habe ich mich für die Vogelbeere entschieden, weil meine Mutter mir gesagt hat, ist sie bloß nicht. Und als Kind hatte ich sehr viel Spaß, mit diesen Beeren zu spielen. Wir haben zwei verschiedene Maschinensprachenmonitore, sogar ein Betriebssystem, CPM. Eins der ersten Betriebssysteme für Mikrocomputer wurde vom Intel 8080 bei einem von einem verrückten Schotten portiert. Und der Kernel hat auch schon einige echt nützliche Funktionen. Und es kommen immer mehr dazu. Zukünftige Ideen. Ich möchte typische Umgebungen wie Forth oder Basic unterstützen. Hilfe ist hier gerne gesehen. Und ich möchte das gerne auch in eine Plattform für die Demoszene verwandeln. Grafik ist schon in der Arbeit. Wir haben auch ein Soundboard und wir nähern uns diesem Ziel langsam. Und wenn du dir denkst, das klingt echt schön, dann besucht mich doch nach dem Lightning Talk in der Vintage Computing Area. Und ich habe da einige Platinen, die echt leicht zu löten sind. Und ja, das ist alles. Vielen Dank.
Und als nächstes haben wir zuverlässige Radiokommunikation. Ach, meine Maus, die ist hier.
There we go.
Hier. Hallo. Heute zeige ich euch, wie man mehr aus normalen Radiosachen bekommt. Viele funktionieren auf Basis eines kleinen Mikrocomputers. Es kann einer von euch übernehmen?
Also, jetzt schauen wir uns das genau an. Wir müssen eine ganze Menge Probleme erwarten. Das ist natürlich alles relativ noisy. Wenn man sich die orange Kurve anschaut, die schnellsten Boards, dann sieht man S2 bis S7 Level. Das ist wirklich laut. Da kriegt man verfügbare Performance mit wenigen Fehlern. Wie schlimm ist das? Es gibt für jedes Bit haben wir einen Würfel gerollt und bei jedem erfolgreichen Durchsatz kriegen wir ein Paket. Bevor man also einen Durchsatz von 46 Bytes kriegt, muss man den lautesten Level bei S9 sehen, um nur 95% der Pakete korrekt durchzukriegen. Man kann jetzt was dagegen tun, Vorwärtsfehlerkorrektur. Auf der sendenden Seite multiplizieren wir unsere Nachricht mit einer erweiterten Matrix. Wir haben also dann eine gewisse Chance, das Signal am Empfänger wieder zu rekonstruieren. Und das Problem war, dass die Matrix uns immer noch am Ende Nullen und Einsen ergeben kann, und das funktioniert bei der Hardware schlicht nicht. Das kann in Hardware nicht rekonstruiert werden, das Clock-Signal. Aber ich habe danach gesucht, es gibt einen alten Ansatz, das Problem zu vermeiden, um längsten Verlauf von nur Nullen und Einsen zu kürzen. Wir können einfach die Spalten erweitern durch ein alternierendes Muster, und damit haben wir deutlich verkürzte Folgen von nur Nullen und Einsen. Und wir suchen also den Synchronisationsmarker, der an der Empfängerseite uns zeigt, wo das Paket losgeht mit diesem Wir können einfach nach dem, wir können einfach das Codewort suchen, das uns die beste Korrelation gibt. Also das ist der Code, das ist eine einfache Multiplikation mit, wir suchen nach dem der synchronisierten Frame, das ist von NASA ein GPL-Code. Wir haben das zum Laufen gekriegt auf einem 2711, auf einem Cortex M0 wie Raspberry Microcontroller und wir kriegen ungefähr 2,5 Megabit pro Sekunde, das ist das schnellste für, was die ISM-Transceiver leisten können. Wenn ihr mir helfen wollt oder wenn ich euch helfen kann, dann kontaktiert mich im Hub oder per E-Mail. Herzlichen Dank.
Next up is Inventory, OSS Inventory and PLM.
Also, die meisten Hardware-Leute hier kennen das Problem. Ihr habt sehr viele Kisten mit sehr vielen Komponenten. Und immer wenn ihr irgendwas Neues entwerft, fragt euch, habe ich das Teil schon? Wie viele? Und ist es überhaupt noch gut? Wir brauchen also eine Inventarverwaltung. Es nennt sich Inventory, das ist das Projekt, das ich heute zeigen möchte. Wir machen Teileverwaltung, wir können Parameter hinterlegen und wir überprüfen auch, wie viele wir denn davon haben. Ich bin Matthias, ich komme aus Österreich und ich habe hier in diesem Projekt sehr viel beigetragen. Es ist unter der MIT lizenziert. Wir haben 2017 angefangen. Wir haben 3 bis 5 Leute, die die meiste Arbeit erledigen und 75 Contributors und über 50 ÜbersetzerInnen. Und es ist immer sehr schwierig, sehr viel Korrekturlesen dieser ganzen Sprachen vorzunehmen. Also wenn ihr da helfen könnt, dann tut das wirklich gerne. Die Hauptkomponenten sind echt einfach. Wir haben eine Client-Server-Architektur, wir haben einen API-Service und wir haben ein Web-Frontend. Ihr könnt also APIs von für Python verwenden. Ihr könnt eigentlich alles benutzen, was die Open-API-Spezifikation versteht. Zu unserer Geschäftsorge gehört im Kern, dass man mehrere von einem Teil haben kann. Man kann Bestellungen hinterlegen, man kann Dinge einem Kunden geben oder zurücknehmen, man kann Bauteile hinterlegen, die aus mehreren anderen Teilen bestehen. Man kann diese Parameter auch typisieren, stark typisieren und es gibt Unterstützung für SI-Umwandlung und man kann einfach jederzeit alles nach JSON abbilden. Und das alles auch mit Plugins, ohne den Hauptquellcode zu verändern. Und wir sind auch bereit für die Nutzung in der Geschäftswelt. Also man kann SSO verwenden, es gibt Skripte, um das auf Debian oder Ubuntu einzurichten. Wir unterstützen auch die meisten Best Practices. Das heißt, wir arbeiten nach den OpenSSF Best Practices und wir sollten dort demnächst auch das silberne Abzeichen erhalten. Mit über 90% Abdeckung unseres Quellcodes durch Tests und alles, was man sonst noch so braucht, um zuverlässig etwas zu deployen. Wir haben Plugins für Shopify, Mauser, PCBA und wir verwalten auch die Ausleihen über verschiedene Plugins. Man kann Labeldrucker wie von Brother, Zebra oder über Cups verbinden. Wir können Benachrichtigungen über E-Mail, Slack und 50 andere Ziele über AppRise erreichen. Wir haben eine Integration nach KiCad ab der Version 8 oder in der Nightly-Version. Aber bitte benutzt das nicht produktiv. Wirklich, bitte nicht, da hatten wir Probleme. Und es gibt diverse Kommandozeilenwerkzeuge, zum Beispiel zum Importieren von Daten von den Herstellern. Und wir brauchen euch. Ihr müsst nicht mal programmieren können, ihr könnt Fehler melden, ihr könnt übersetzen, Korrektur lesen. Falls ihr entwickeln könnt, dann macht das gerne. Ihr könnt uns auch Geld geben oder ihr könnt unser Projekt bewerben. Geht auf inventory.org/contribute. Wir haben auch ein paar befreundete Projekte in der Gemeinschaft, zum Beispiel PartDB. Im Grunde genommen dieselben Funktionen, aber nur ein Entwickler und basiert auf PHP. Ein großes Lob an Jan vom KitSpace.
So it's much easier to start in the community.
Der hier ein Projekt für quelloffene Hardware gemacht hat und sie beschäftigen sich viel mit Standardisierung und wir planen auch, deren Standard in den nächsten Monaten bei uns zu integrieren. Also, kontaktiert mich gerne über inventory.org oder hier auf den abgebildeten Kontaktwegen. Bitte meldet euch und meine Decknummer ist auf der letzten Seite. Danke.
Okay, als nächstes haben wir Sun Juice Collectors for our Makerspace, also Solarstrom für unseren Makerspace. Hi Leute, vielleicht haben einige von euch schon von Balkon-Sonnenstationen gehört und ich wollte euch von unserer Aktion erzählen, von unserer Solarenergieanlage. In Freiburg haben wir frei so ziemlich vor allem, also frei Lab, frei Burger, wir nennen alles so. Und wir wollten auch grüne Energie in unserem Fry Lab. Und weil wir keine Idee hatte, wie das aussehen wird, habe ich einfach ChatGPT gefragt, wie würde das denn aussehen, wenn das auf dem Freilab sein würde? Er kann es noch nicht mal richtig schreiben. Was brauchen wir? Wir brauchen zuerst ein paar alte Solarpanels von öffentlichen Gebäuden und wir repurposen diese für unseren Makerspace. Ihr könnt diese einfach auf euren Balkon tun. Und es gibt auch Workshops dazu, wie man das macht. Wenn ihr interessiert seid, kommt einfach auf mich zu nach diesem Talk. Also das ist jetzt das Konzept. Wir haben diese Solarpanels. Wir haben die Stromwechsler, Wechselstrom in Gleichstrom. Und wir haben unseren Workshop, der dann diese Energie von den Solarpanels zu uns bringt. Das ist unser Dach. Wir wollten es auf das Dach ganz rechts machen, aber das hat Asbest drin, deswegen haben wir uns dagegen entschieden. Als Allerwichtigstes natürlich immer checken, dass die funktionieren. Wir haben mit einem Multimeter getestet und alles hat funktioniert, deswegen konnten wir weitermachen. Einige der Solarpanels mussten repariert werden, sie hatten kaputtes Plastik hinten. Wir haben einen Lasercutter, mit dem wir einige Sachen reparieren konnten. Dann ging es natürlich daran, diese Solarpanels aufs Dach zu bringen und ich empfehle euch, es ein bisschen sicherer zu machen. Aber es sah ziemlich cool aus am Ende. Das ist das Endergebnis. Und jetzt haben wir Solarenergie für unseren Freelab. Wir sammeln auch natürlich einige Daten, wie viel Strom wir dadurch bekommen. Das ist jetzt ein bisschen älter. Wir haben soweit 230 Kilowatt gesammelt und wir sammeln natürlich immer weiter. Und ich wollte allen danken, die in unserem Club sind. Das ist, was ChatGPT denkt, wie es aussieht, wenn eine Katze auf unseren Solarpanels liegt in unserem Makerspace. Und um zusammenzufassen, wollte ich auch noch zwei Links danken. Einmal bei Consolar und Freilab. Wenn ihr Interesse habt, einige Solarenergie in eurem Zuhause zu haben, dann könnt ihr da mal vorbeischauen. Das sind alte Solarpanels, die eigentlich weggeschmissen werden sollen. Und sie bieten nicht nur diese, sondern auch Workshops dafür an. Konsularfreianlagen, Verein Freiburg ist auch noch eine Quelle. Und wenn ihr aus Freiburg seid, dann kommt gerne in Freilab vorbei oder wenn ihr aus dem Land kommt, wie wir es nennen. Aber auch nicht, könnt ihr immer zu uns kommen. Wir sind immer freudig, euch zu begrüßen. Vielen lieben Dank.
Als nächstes kommt Youth Hacking for Freedom, Jugendhackt für die Freiheit. Hi, ich bin Bonnie von der Free Software Foundation Europe und heute habe ich ein etwas anderes Thema, einen Programmierwettbewerb. Ein paar von euch sind vielleicht noch in dem passenden Alter oder kennen Teenager zwischen 14 und 18. Ich zeige euch also mal kurz Youth Hacking for Freedom. Was ist das? Es ist der Programmierwettbewerb von der FSFE und es gibt gar keine Einschränkungen, was die Ideen anbelangt. Das einzig Wichtige ist, dass es am Ende freie Software ist. Wir haben ein paar monatliche Telefonkonferenzen. Dort helfen wir auch. Wer kann mitmachen? Menschen zwischen 14 und 18. Und sie müssen aus Europa kommen, das heißt aber nicht, dass sie aus der EU kommen müssen. Und natürlich braucht man auch keine europäische Staatsbürgerschaft. Ihr müsst also auch nicht aus Europa kommen, um mitzumachen. Die Registrierung ist aktuell offen und man kann sich auch verspätet registrieren, aber der Zeitraum, in dem ihr programmieren dürft, wird nicht verlängert. Also wenn ihr mitmachen wollt, dann geht auf die gezeigte Webseite und der Zeitraum fürs Programmieren ist, beginnt am 1. Januar 2024 und man hat Zeit bis zum 30. Juni 2024. In diesem Zeitraum haben wir monatliche Telefonkonferenzen, zum Beispiel, wie man das Projekt auf Git hochladen kann, wie man sein Projekt als freie Software lizenzieren kann. Wir helfen auch mit anderen Fragen. Wir haben auch ein Team von JuristInnen bei der FSFE und natürlich haben wir auch ein paar motivierende Worte über Projekte und dass Projekte nie wirklich vollständig sind. Und dann gibt es noch ein paar Breakout-Räume, wo man dann sich unterhalten kann mit den anderen TeilnehmerInnen und dieser Wettbewerb hat schon einige Freundschaften aufgebaut. Also freue dich auch darauf, andere Menschen kennenzulernen. Ja, das habe ich schon gesagt. Also wir helfen euch mit rechtlichen Fragen und Lizenzierungsfragen. Wir können euch nicht auf Code-Ebene unbedingt helfen beim Programmieren, aber wir werden euch verbinden mit den passenden Leuten. Und das ist ja auch der Geist der freien Software, eine Gemeinschaft aufzubauen. Und das Wichtigste ist, habt bitte Spaß. Es gibt auch Preise. Der erste Platz bekommt 4.096 Euro, der zweite Platz bekommt 2.048 Euro und der dritte bis sechste Platz bekommt jeweils 1.024 Euro. Das sind dann noch so ein paar spezielle Preise. Und folgt uns auch gerne auf den sozialen Medien. Dort werden wir euch auf dem Laufenden halten über diesen Wettbewerb. Das ist alles. Hier könnt ihr euch nochmal registrieren. Und ich möchte auch darauf hinweisen, dass wir an dem Stand der FSFE sein werden, wo wir euch gerne alle Fragen beantworten. Wir sind beim Bits und Bäume Assembly. Und ich werde auch da sein und es ist wirklich ein toller Wettbewerb, wo ihr beitreten solltet und auch andere Menschen kennenlernen könnt. Vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank. Jetzt geht's weiter mit Tech-Zeitreisen. Hallo, ich bin Oliver, ich bin Softwareentwickler aus Berlin und ich programmiere am liebsten in Clojure und Clojure Script, aber heute soll es um eine kleine Reise gehen bezüglich alter Dateien. Ich habe vor 2 Wochen diese Vortragsserie von Dr. Knut, Tech für Beginner, gesehen, von 1981, und das fand ich für fand ich aus mehreren Gründen spannend. Tech war damals noch komplett neu, nicht nur in im Land, also in ganz Amerika, sondern auch in einigen Firmen. Und einige von den Studenten, die sich das angehört haben, waren nicht nur Informatikstudenten, sondern auch von anderen Firmen auch. Also Xerox und so weiter. Und die meisten der Leute hatten keinen Computer, keinen Laptop. Und ich fand das ganz spannend. Knut hat da zeilenweise diese Dinge erklärt, hat die Ausdrucke dabei gehabt, und man sieht hier dieses Handout, das er gezeigt hat. Das hat er natürlich auch in Tech erstellt, und in diesem Handout hat man das gesehen, wie sie das machen wollen. Und als allererstes wollte er zeigen, was also falsch war an diesem Ausdruck. Der Drucker, den sie da benutzen wollten, in Dover hieß der war kaputt, und deswegen musste er da die Kommandos aktualisieren, wie sie das machen müssen. Und direkt danach ist er in den Quelltext gegangen von dem Handout und hat Zeile für Zeile gesagt, was tut dieses Kommando, was tut dieses Makro. Teilweise komplizierte Sachen, auch mathematiklastige Sachen, und da hätte ich tatsächlich gerne diese Datei gehabt, damit ich da mitmachen kann. Und ich habe einzelne Strings gesucht, naive Suchen gemacht über diese Strings, die ich in dem Video erkannt habe, und das hat überhaupt nicht funktioniert, und die Chancen standen schlecht. Aber an Tag 3 ist er über ein paar Fehlerlogs gegangen, die einige Studenten ausgedruckt hatten. Ne? Sieht man hier zum Beispiel noch zusätzliche Strings, und es gab tatsächlich einen Match. Also ihr seht es jetzt auf der Slide nicht sonderlich gut, aber es ist exakt einer diese Ausgabe von Februar 1981. Man sieht also einen von diesen Studenten hier, und ich habe diese Seite hier gefunden, saildart.org. Sail steht für Central AI Lab. Das ist quasi ein Archiv von den Bändern von 1981, wird von Dr. Bruce Günther Baumgart, das ist eine Zeitkapsel quasi, und da sind viele tolle Sachen aus den 60er, 70er, 80ern, Code, Dokumentation, Mitarbeiterdaten, sogar Telefonnummern. Und ich bin durchgegangen, und hier ist es. Es ist genau diese Datei vor 43 Jahren hochgeladen worden, und ich habe sie runtergeladen, habe ein paar Hilfsdateien runtergeladen und habe versucht, das mit Tech zu übersetzen, mit dem aktuellen Tech. Man musste ein paar Dinge anpassen. Aber nach einer Weile hat es dann tatsächlich funktioniert. Und man sieht, ich habe jetzt genau dieses Handout reproduziert. Ich konnte das ausdrucken, konnte mit ihm zusammen dieses Handout durchgehen. Das war für mich ein wirklich magisches Erlebnis. Und die zentrale Nachricht, die ich für euch habe, Textfiles, also Textdateien, sind wirklich super. Das hätte nicht funktioniert, wenn es Binärdateien wären, wo man nicht hätte nachsuchen können. Man kann sie mit jedem Editor bearbeiten, kann sie anpassen, kann sie automatisch bearbeiten, kann Skripts drüber laufen lassen, und was auch toll ist, ist, dass man das nach 40 Jahren immer noch setzen kann. Ihr erinnert euch vielleicht an eine Zeit, in der eine neue Word-Version bedeutet hat, ihr müsst eure ganzen Dateien neu erstellen. Und wenn man dieser Vortragsserie folgen will, ich habe das Handout für euch, kommt vorbei, ich kann euch das geben zum Ausdrucken. Und wenn Dover immer noch nicht erreichbar ist, dann, Knut hat gemeint, am Freitag wäre er wahrscheinlich wieder da. Danke, tschüss.
Und als nächstes haben wir Pornografie fühlt sich besser an ohne Tech-Giganten.
Okay.
Okay. Hallo ihr. Ich bin ein eigenständiger Anwalt, und ich möchte die nächsten paar Minuten mit euch verbringen und darüber reden, warum Pornografie sich besser ohne Tech-Giganten anfühlt. Pornografie ist eine Multibillion-Dollar-Industrie. Manche Leute sagen ein bisschen mehr, manche sagen ein bisschen weniger. Eine direkte Zahl gibt es aber nicht. Es hat natürlich ein, es ist ein großer Prozentsatz von der gesamten Internet. Nutzung. Der Punkt ist, es ist ein großes Ding im Internet und es hat einen riesigen Part in unserer Kultur auch. Wir haben Internetseiten, die gefüllt sind mit freien Internet-Pornografie-Seiten und es hat die junge Generation auch stark beeinflusst. Und hat auch irgendwie unsere Aufklärung übernommen. Es ist kein einfaches Thema. Es gibt eine sehr große Resistanz, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, weil es eben ein sehr schwieriges und politisch kontroverses Thema ist, gerade mit bestimmten Gruppierungen, die gewisse Sexualakte verbieten möchten, weil sie denken, dass es falsch ist, sei es jetzt feministisch oder ist es Unterdrückung. Das, da möchte sich keiner wirklich mit auseinandersetzen und sich da festlegen. In diesem Punkt möchte ich auch nochmal betonen, dass in diesem nächsten dass alle Pornografie-Seiten von großen Tech-Giganten übernommen werden. Dieses Thema ist unglaublich wichtig, gerade für vier Personengruppen. Das ist die digitale Rechtsgruppe, die Rechte zur Datenschützung und ähnliches. Zum Beispiel, dass jeder seine ID zeigen müsste, um auf Pornografie-Seiten zu kommen. Sexworkers und deren Rechtsschützer sind natürlich auch mit drin. Gender-based violence, geschlechtsbasierte Kriminalität und Sex-Tag-Builders, Leute, die die Webseiten für diese Seiten bauen, also Hacker wie ihr. Es gibt einen Weg, dagegen zu kämpfen, und eine der Arten ist, sie anzuzeigen. Und ich als Anwalt weiß, dass wir das auch schon gemacht haben. Pornhub haben wir zum Beispiel einmal angezeigt und sie haben zweimal verloren. Und man sieht, wie sie sich verändern jetzt nach diesen Anzeigen und wie sie sich bessern in den kritischen Themen. Und der andere Weg ist natürlich, sie accountable zu halten. Wir wollen natürlich, dass sie sich gerade stellen für das, was sie getan haben. Porn-Plattformen sind sehr große Online-Plattformen. Die sehr ihre Aufgaben vernachlässigen. Es gibt sehr viel mehr, das man machen kann. Es gibt eine neue Koalition von mehr Aktienhaltern. Wenn ihr gerne mehr wissen wolltet, ein kleiner Nerdquote für euch Sci-Fi-Fans, wir haben eine selbstorganisierte Session heute Nacht um 9:45 Uhr, Stage H, Bühne H, und wir reden ein bisschen mehr darüber und die legalen Aspekte davon. Vielen lieben Dank. Vielen Dank.
In Ordnung, eine kurze Ankündigung, weil wir wirklich sehr gut in der Zeit sind. Die Vorträge von 20 nach 5 werden auf Deutsch sein. Also wenn ihr eine Übersetzung braucht, dann geht auf c3lingo.org für eine Simultandolmetschung. ab 20 nach 5. Da gibt es dann deutsche Vorträge. Jetzt habe ich leider meine Dateiverwaltung geschlossen. Es dauert einen kleinen Moment, bis ich die nächste Folie herholen kann. Als nächstes kommt Boudica Events. Und los geht's. Vielen Dank. Hi, ich bin Matthias aus Österreich und deswegen mache ich den Vortrag auf Englisch, damit ihr mich alle verstehen könnt. Ich habe ein freies, quelloffenes Projekt gestartet, das Veranstaltungen zusammenführt. Es sind im Grunde genommen ganz viele Crawler, die überall im Internet herumsuchen und die Veranstaltungen zusammenbringen und dann über eine offene API wieder zur Verfügung stellen. Warum machen wir das? Es ist einfach sehr nervig, zu hunderten verschiedenen Quellen zu gehen, um herauszufinden, was gerade los ist. Und es ist ein Problem, das sehr viele Gemeinschaften haben, inklusive unserer hier vor Ort. Wenn ich zum Beispiel wissen möchte, welche Chaos-Veranstaltungen dieses Jahr stattfinden, dann muss ich zu sehr vielen Seiten gehen, um diese Antwort zu finden. Und es gibt außerdem noch das Problem, dass wenn man neu im Organisieren ist oder etwas Kleines organisiert, dann braucht man andere fremde Seiten, wie zum Beispiel Metas Facebook, um seine Veranstaltung zu bewerben. Und zuletzt ist auch Zugänglichkeit, Accessibility, wirklich wichtig. Und zwar sowohl die von den Veranstaltungen, aber auch die Zugänglichkeit zu Informationen über diese Veranstaltungen. Und deswegen reichern wir diese Daten an. Wenn wir zum Beispiel Veranstaltungsorte erkennen, die wir bereits in unserer Datenbank haben, dann reichern wir die Daten über Zugänglichkeit in die Veranstaltungen an. Und wir möchten auch nicht die Primärquelle für irgendwas sein. Also diejenigen, die ihre Veranstaltungen veröffentlichen, die sollen in der Kontrolle bleiben. Wir möchten einfach nur ein Crawler sein an der zweiten oder dritten Stelle in dem ganzen Prozess. Und aktuell sind es hauptsächlich lokale Veranstaltungen in Österreich. Wir haben aber den Plan, dass sich das bald ändert. Wir haben auf GitHub den Quellcode und macht gerne mit. Morgen haben wir eine Self-Organized Session um 20.30 Uhr in Halle E an Tag 3. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben oder uns auf GitHub besuchen. Ihr könnt auch mich jederzeit ansprechen. Wir haben echt viele Pläne für die Zukunft. Wir möchten mehrere Server miteinander verbinden. Wir möchten noch spezielle Veröffentlichungsmechanismen bereitstellen, zum Beispiel ein PDF zu generieren, das man dann an einem Ort aufhängen kann, wo diese Veranstaltungen in Fußlaufweite stattfinden. Und wir möchten auch ein paar mehr generische Crawler erschaffen, die man einfach durch Konfiguration auf seine eigene Seite anpassen kann. Sehr viele große Pläne. Wenn ihr mitmachen wollt, dann kommt zu unserer Self-Organized Session. Und zwar egal, ob auf Englisch oder auf Deutsch, sprecht mich einfach an. Vielen Dank.
Thank you. Next up is Air France.
Als nächstes kommt Air France KLM, 6 Zeichen lange Kurzcodes. Hallo, ich bin Benjamin aus Holland und am Freitag, den 15., hat die niederländische Rundfunkstiftung über einen Datenleck bei KLM informiert. Ihr kriegt eine Textnachricht, eine SMS, wenn euer Flug gecancelt, also umgelegt oder abgesagt wird, und das sind nur 6 Zeichen lang und da ist ein Link drin, und diese Seite hat keine weitere Sicherheitsfrage, also da wird nicht der Name abgefragt oder der ZIP-Code oder die, also der Postleitzahl oder E-Mail-Adresse, sondern es wird einfach die Information angezeigt, und jemand hat tatsächlich die falsche Telefonnummer eingegeben, und es war also kein großes Datenleck. aber für mich und für andere Sicherheitsforscher war die Frage, sind diese 6 Zeichen nicht viel zu kurz? Und es stellt sich raus, es war sogar Groß-Kleinschreibung relevant, also es waren 26 mal 2 hoch 6, das wären etwa 90 Milliarden Kombinationen. Also probieren wir das mal aus mit ein paar, mit einem Bash-Skript, ob man das abfragen kann. Einfach 26 parallele Curl-Kommandos werden hier gestartet und wir starten das einfach und was wir hier zurückbekommen ist 94404, also nicht gefunden. Und ein paar zusammengeschmissene Buchstaben und nach einer Weile kriegen wir 403 Zugriff verweigert. Und wir hatten in dem Fall schon 2 Umleitungen auf echte Seiten gefunden. Das ist völlig verrückt. Also wir haben nur 100 Codes ausprobiert und da schon Daten zurückgekriegt. Diese UUIDs haben funktioniert bis vor ein paar Tagen und ich bin nicht sicher, ob das jetzt überall repariert wurde. Also Tom hat, ein anderer Sicherheitsforscher hat gleichzeitig andere Codes in der Wayback-Maschine gefunden. Da sind also auch Ziffern drin, das heißt wir haben jetzt 26 mal 2 plus 10 hoch 6 Möglichkeiten, das sind 56 Milliarden Optionen jetzt. Aber ich war auf einer anderen Konferenz und habe das jetzt einfach geändert, dass es jetzt langsam abgefragt wird. Also nur noch ein einzelner und mit einem Sleep dazwischen. Und ich habe eine Weile gewartet, habe einige 404s entfernt. Und das Problem war, dass auch dieses Slow Scraping wurde nicht blockiert. Wir hatten also ganz zuverlässig 1% erfolgreiche Treffer gefunden mit zufällig gewählten Präfixen und nach ein paar Stunden habe ich dann also KLM und alle Marken von KLM wurden für mich als blockiert angezeigt. Also was war da drin? Fluginformationen, Namen von Fluggästen, auch für Nicht-Schengen-Flüge gab es Passinformationen und solche Geschichten. Und es waren auch noch weitere Informationen drin, Visa-Informationen. Wir haben auf diese Daten, auf diese Buttons aber nicht geklickt. Ich habe also 1% Treffer gefunden. Das würde, wenn man es hochrechnet, auf 500 Millionen Treffer hinauslaufen. Und andere Leute haben 0,5%. Und KLM sagt, naja, das ist ja hypothetisch, wir werden da uns auf die Größe dieses Leaks nicht festlegen und wir nehmen das sehr ernst und haben eine sehr, sehr ausgearbeitete Security Policy und das bedeutet dann wohl, naja, wenn du hier so eine gut ausgearbeitete Security Policy hast, dann kriegst du 0,5% Erfolgsrate. Und 40% von den Treffern sind KLM, 60% ist Air France, sehr viele verschiedene Ländercodes und wir haben auch herausgefunden, dass die Namensrecords, also die Namenswerte für die Flugdaten echt in Klartext sind und sie haben dann noch SHA-256 redundant mit drin gehabt für die Straßen und so weiter. Also die Moral der Geschichte ist, prüft diese Kurzcodes immer. 100 Millionen Leute haben diese Kurzcodes gekriegt und niemand hat geprüft, ob die wirklich zufällig waren.
Als nächstes kommt für bequeme Designer die Page Layout LaTeX Klasse. Hi, ich bin Friedemann und ich möchte euch eine kurze Einführung in die Page Layout LaTeX Klasse geben. Ich liebe deklaratives Programmieren und ich finde die Idee, einem Computer zu sagen, was er tun soll und nicht wie er es tun soll, wirklich toll. Und es gibt auch diverse JavaScript-Frameworks, die nach diesem System arbeiten. Und auch SwiftUI oder Markdown und LaTeX. Und als ich ein neues Fotobuch erstellen wollte, habe ich mich gefragt, kann ich das vielleicht deklarativ machen? Wie kann ich grafische Dokumente mit einem bestimmten Layout erstellen? Und ich habe keine gute Lösung gefunden. Also habe ich eine Klasse für LaTeX gebaut, die PageLayout-Klasse, um Desktop Publishing zu ermöglichen. Wie geht das? Man setzt als erstes die Page Width, Page Height, ein Margin. Man kann auch ein paar andere Dinge definieren, wie eine sichere Zone außenrum. Und man erstellt eine Seite mit dem Page-Befehl und fügt Text ein mit dem Textbefehl. Und dann hat man noch die Möglichkeit, bestimmte Platzierungen zu definieren mit dem Place-Kommando. Zum Beispiel kann man hier die obere linke und die untere rechte Seite dieses Fensters definieren, dieses Rahmens definieren. Und in diesem Fall definieren, dass es zwei Spalten haben soll. Und das verbinden mit UseText, um ein zweispaltiges Layout zu erstellen. Wenn man etwas fortschrittlichere Layouts haben möchte, dann kann man das Grid verwenden. In diesem Fall haben wir ein Grid mit zwei Zeilen und Spalten. Und dann kann man noch Breiten oder Höhen festlegen und mit einem Ausrufezeichen kann man hier das Verhältnis zwischen der Höhe einer Zelle und der Breite einer Zeile definieren. Und man kann auch die Dimension der Seite überschreiben oder von einem Grid und dann kann man dort Inhalte hineinplatzieren. Der Inhalt wird dann automatisch über die Zellen hinweg verteilt. Und wenn man ein Layout wiederverwenden möchte, dann kann man Vorlagen erstellen. Dann muss man das New Page-Kommando einfach mit dem New Template-Kommando ersetzen und dann kann man das Template benennen und diesen Namen dann später verwenden. Und der Placeholder akzeptiert dieselben Übergabeparameter wie das Place-Kommando. Man kann auch Rahmen und Schatten erzeugen. Dafür wird Inkscape im Hintergrund verwendet, weil Inkscape keine gaussische Weichzeichnung unterstützt. Und wenn man sehr viele Bitmap-Grafiken hat, dann auch vielleicht in einem Dokument mit mehreren Gigabyte an Daten, Bilddaten und mit dem Optimize-Kommando kann man die Bilder dann auf die richtige Größe verkleinern. Man kann zum Beispiel auch die Dichte definieren oder die JPEG-Komprimierung festlegen oder eine Grenze für das Downsampling. Bevor man das druckt, kann man den Preflight-Modus aktivieren mit dem Preflight-Kommando und dann sieht man oben rechts in jedem Bild die Dichte an Punkten pro Zoll. Man kann außerdem Coverseiten, Doppelseiten, Vektorgrafiken verwenden. Und ich habe auch noch Ideen für zukünftige Funktionen wie Textschatten, innere Schatten, Filter für SVG-Grafiken, Masken oder Bilder für Rahmen. Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann folgt mir auf Twitter oder auf Mastodon. Vielen Dank.
Der nächste Talk ist der Status der Freiheit bei Smartphones in 2024, laut Slide. Auch wenn gerade 23 announced wurde.
Are you there?
Hello. Seid ihr da? No? Hallo? Hallo?
All right.
Okay.
We will continue with the next talk.
Wir springen also zum nächsten Talk, Code Heat, Open Source Developer Wettbewerb.
So next up is Code Heat, Open Source.
Als nächstes Code Heat DeveloperInnen Contest.
There you go. And please adjust the microphones to your.
I'm so short.
Oh, ich bin no so problem. Klein. Ja, ist gar nicht schlimm. Wir machen das mit dem Mikro hier.
We can move the lectern. Yeah.
Oh, entschuldigt die ganzen Umstände. Das sind keine Umstände.
So much better.
Ah, so ist viel, viel besser. Okay, hi.
Und Tarif from Indonesia.
Ich bin Tarif aus Indonesien.
I'm with Force Asia here.
Ich bin hier mit Force Asia.
Es
ist eine Community, um Open Source und freie Technologien in Asien zu promoten. Wir haben dieses Programm, es ist ein jährliches ein Programm, was ein Jahr lang dauert, was Studenten und Studentinnen, woran die teilnehmen können. Entschuldigt. Also für euch alle, die lernen wollen, können an drei Open-Source-Projekten teilnehmen und könnt eure technischen Skills verbessern und könnt mit der asiatischen Community Freundschaften schließen und Verbindungen um die ganze Welt aufbauen. Und dann zusätzlich gibt es noch einen lustigen Preis. Und ihr dürft nach Hanoi kommen in 2024. Also wie kann ich daran teilnehmen? Ihr könnt zu codeheat.org kommen und jedes Projekt, was geeignet ist. Oh Gott, ich habe vergessen, die Slides weiterzudrücken.
Ah,
okay, ich sehe die Slides da unten. Alles klar, es tut mir leid. Also, ihr könnt unser GitHub angucken, da gibt es ein Projekt als Beispiel, könnt ihr hinzufügen, könnt ihr euch daran beteiligen. Eins der zum Beispiel ist PS Lab, ist das Pocket Science Lab, falls ihr Bock habt auf Python, JavaScript, Open Hardware, PCP Design oder Elektronik. Das nächste Open ist Open Euler, falls ihr C programmieren, Linux, Distributionen, Operating Systems, Container und Virtual Machines interessiert. Dann ist Open Euler vielleicht das Projekt für euch. Das nächste, an dem ihr versuchen könnt, euch zu beteiligen, ist EventJay, also Python, JavaScript, React.js, Backend, Frontend und Android. Als zweites haben wir noch hier LED Badges. Ich habe zum Beispiel eins. Also falls ihr Bock habt auf Android, Development und Kotlin und Hardware und LED. Wir sind in Halle 3 mit ganz vielen von diesen kleinen Badges hier. Ihr könnt uns in Halle 3 finden, später. Code Heat hat eine Vorstellung um 6 heute Abend. Halle 3 im Erdgeschoss. Danke und ich hoffe, dass ich euch alle da sehe. Entschuldigung.
Alright, paging smartphones freedom status in 2023 again.
Dann gehen wir nochmal zu dem Smartphones Freedom Status in 2024. Ist immer noch nicht erschienen. Dann machen wir weiter mit Spaß mit Python und dem Pocket Science Lab.
Come again? I think this is fine. Can you hear me?
Yes, yes, great.
Perfect. Okay. So, I will be
ich werde ein bisschen über eines der Projekte reden, über die Toy vorher gesprochen hat, Pocket Science Lab. Es ist ein ich möchte es eine offene Hardware-Plattform oder eine offene Forschungs- oder Wissenschaftsplattform nennen. Sie enthält einige Sensoren und Instrumente, die du in der Entwicklung von anderen Projekten nutzen kannst, aber auch für Forschung, für Lehre. Es gibt keine Grenze. Und das sind einige der Instrumente und Sensoren, die das PS Lab bietet und enthält. Wenn du ein analoges Signal von einem anderen Gerät hast zum Beispiel oder versuchst, ein Kabel zu debuggen, dann hat das PS Lab ein Modul dafür. Wenn du du hast ein Multimeter darin oder wenn du Widerstände hast und wissen möchtest, wie groß sie sind, dann gibt es auch ein Modul dafür. Wenn du ein digitales Signal sogar bis zu mehreren Megahertz hast, zum Beispiel ein Serial Bus, dann hat das PS Lab einen Logikanalysator. Wenn du ein analoges Signal selber generieren möchtest, um zum Beispiel einen Lautsprecher zum Brummen zu bringen oder einen analogen Input debuggen möchtest, dann hat das PS Lab einen analogen Wellengenerator oder Funktionsgenerator. Auch ein Quadratfunktionsgenerator für Motoren und Sensoren und Servos, Pumpen und so weiter. Es hat eine programmierbare Stromquelle mit drei Spannungsoutputs und einem Stromoutput, die sich alle programmieren lassen, um verschiedene Sensoren anzusprechen. Weiterhin kannst du andere Sensoren daran klemmen, wie ein Bewegungssensor, ein Barometer, ein Kompass und so weiter. Hier sind zwei dieser Instrumente, einmal die programmierbare Stromquelle mit den drei Spannungsoutputs und das Oszilloskop. Hier ist ein Beispiel dafür, was du damit machen kannst. Ein Roboterarm mit vier Servomotoren, die alle mit dem PS Lab angesprochen werden. Das Pocket Science Lab ist komplett offen, der ganze Stack, einschließlich der Hardware und aller Software, die oben drauf läuft, ist Open Source. Wir haben mehrere Teile Software, die in verschiedenen Sprachen geschrieben sind. PS Lab Python ist der Hauptlayer, geschrieben natürlich in Python. Die Desktop-App ist jetzt inzwischen in JavaScript geschrieben, nicht mehr in PyQt. PS Lab Android, geschrieben in Java, geht jetzt vielleicht über zu Kotlin und die Firma selber ist in C geschrieben. Also viele Gelegenheiten für alle möglichen EntwicklerInnen daran mitzuarbeiten. Momentan arbeiten wir hart an neuen Features. Eines ist die Unterstützung von Bluetooth und Wi-Fi über ein optionales ESP-Modul und auch einen SD-Karten-Slot. Und mit diesen Features können wir das Pocket Science Lab als einen passiven Datasammler für Feldarbeit oder für Datalogging verwenden. Und das funktioniert so, dass also normalerweise wird das Pocket Science Lab über einen Computer gesteuert, aber natürlich in der Feldarbeit haben wir keinen Computer dabei. Womit ersetzen wir den? Also momentan machen wir das, indem wir Programme auf der SD-Karte speichern. Diese Programme enthalten die Kommandos, die sonst der Computer senden würde, und dann macht das PS Lab genau das, was es sonst auch tun würde, wenn es mit einem Computer verbunden wäre. Der Nachteil davon ist, dass es kein Branching unterstützt, keine Abzweigung. Du kannst keine Wenn-Dann-Statements benutzen. Das ist unglücklich, aber so ist es gerade. Das würden wir in der Zukunft gerne beheben und NutzerInnen erlauben, eigene Firmware zu schreiben. Pocket Science Lab benutzt PSE Microcontroller. Es gibt ein proprietäres Werkzeug, um Firmware darauf zu flashen. Menschen das mögen wir nicht und deswegen haben wir unser eigenes Tool dafür geschrieben. Das ist alles von mir. Bitte kommt zu uns in unsere Assembly, wenn euch das Pocket Science Lab interessiert. Vielen Dank.
Okay, wir versuchen nochmal Smartphones Status der Freiheit in. Oh nein, es heißt Android Freiheit in 2024. Seid ihr da, Dennis? Nein. Okay, irgendwer auf der Warteliste. Was ist eure Zahl? Was ist eure Nummer?
Again, please.
Nochmal bitte.
Ah, Martin, I think, all right.
Ja, ich glaube, ich weiß. Ich hab deinen Talk hier, also falls Dennis nicht kommt, dann wir machen nochmal weiter mit, ich entwickle Open Source Software. Oder nein, gar nicht, ich mache Open Source, ohne zu programmieren. Entschuldigung für die Überraschung.
But it's fine, we're still.
Ist okay, wir sind noch gut in der Zeit.
Surprise Lightning Talk. So.
Überraschender Lightning Talk. Wir sind 5 Minuten früher dran. Hallo, ich bin BugBlue und ich mache Open Source Software ohne zu programmieren. Hauptsächlich, weil mein Code, ich sollte lieber nicht programmieren. Also, ich arbeite für und gegen die holländische Regierung. Ich bin noch kleiner, wir müssen den Tisch noch ein bisschen kleiner machen. Okay, ihr könnt mein Schild lesen, alles klar, super. Die holländische Regierung hat verschiedene Levels, die alle unter dem Transparenzgesetz fallen. Und die... Das holländische, die holländische Regierung gibt jedes Jahr unfassbar viel Geld aus. Und ihr könnt die Realität sehen, die nie ins Budget passt. Es ist ein ganz, ganz viel Software, die da eingekauft wird, weil meistens die Attitüde ist, neu ist besser. Viele haben ganz spezifische Bedürfnisse und jedes neue Projekt ist super viel cooler als das alte und die machen das auf jeden Fall besser. Also, lasst uns mal ein bisschen weitergehen. Also es gibt ein Transparenzgesetz in Holland, so wie in vielen anderen europäischen Gesetzen und alle Dokumente der Regierung sollten öffentlich sein, jeder kann sie anfragen, es gibt bestimmte Regeln, sie müssen innerhalb von 4 Wochen darauf antworten und weil man Source Code ausdrucken kann, sind das Dokumente. Also habe ich eine Anfrage geschickt unter dem Transparenzgesetz, ich möchte gerne das Backend, ich möchte die Cryptographics, ich möchte einfach alles haben, CICD, alles. Und weil das Ministerium, weil sie auch die Transparenz-Policies machen, hat funktioniert. Ganz viele Fragen, die zurückkamen. Okay, haben wir den Source Code? Nein, haben sie nicht. Gehört der legal uns? Ja, der gehört uns. Ist die Anwendung, die auf fast jedem holländischen Telefon ist, ist sie riskant?
C-Sharp, very easy.
Es ist ganz einfach zu kompilieren. Und das Backend, ja, das should be, wäre in Ordnung, nee. Aber es hat funktioniert, sie haben es in Open Source gemacht, das Backend wird irgendwann kommen, wir sind jetzt 1,5 Jahre später, aber die Deadline kommt am 29. Februar oder 1. April oder sowas. Also die App wurde geopen sourced und viele haben Fehler gefunden. Herzlichen Glückwunsch ans Internet. Die nächsten Schritte ist, dass ich zum Finanzministerium gegangen bin, um da nachzufragen. Und das wurde in CoolGen gemacht. Damals waren das Entscheidungen für Sicherheit. Also habe ich gefragt, gibt es da Profits? Ja, sie schicken ans holländische Parlament Briefe und das werde ich weiterhin nutzen, falls ihr Fragen habt dazu, wie ich das so mache in Holland. Ich trage einen großen gelben Pulli, findet mich einfach.
So before we start with the German
bevor es mit dem deutschen Teil der Session weitergeht, möchte ich noch einmal Android Security 2024 aufrufen. Dennis, bist du hier? No reaction. Keine Reaktion, dann nehmen wir jetzt einen Vortrag von der Warteliste, wenn ihr möchtet. Komm einfach auf die Bühne. So, Honey, Liebling, ich habe die Suchmaschine föderiert.
Hello.
Nein, was? Doch. Hallo, ich bin Martin und das sind ein paar Folien, die ich zusammengeworfen habe wegen einem Gespräch, den ich mit ein paar Leuten hatte in den letzten Tagen. Und es geht darum, wie es schwierig geworden ist, im Internet irgendwas zu finden. Du besuchst eine Suchmaschine, die ist voller Werbung und Werbung für die Suchmaschine, die Produkte der Suchmaschinenfirma selber, voller SEO-Spam und jetzt natürlich inzwischen voller Müll, sogenannter Halluzinationen von großen Sprachmodellen. Finden wir das, was wir suchen, wenn wir eine Suchmaschine benutzen? Vielleicht nicht, nur wenn wir Glück haben. Und ich glaube, das Problem wird nur noch schlimmer werden. Das ist erst der Anfang. So viele Menschen fragen sich, was kann ich mit einem Sprachmodell machen? Was kann das für mich generieren? Und du siehst Agenturen, die ihre Dienstleistungen bewerben, wo sie komplette Websites nur mit Sprachmodellen generieren wollen. Und manche davon sind Malvertisements, die Schadcode enthalten. Wenn du auf so eine Werbung klickst, dann bekommst du mehr, als du vermutet hast. Was können wir dagegen tun? Damals, vor Google, sogar vor Alta Vista, vor Lycos, haben viele versucht herauszufinden, wie wir kleine, unabhängige Inseln der Information miteinander verbinden können. Ich habe nicht die Zeit, detailliert darauf einzugehen, aber ein Modell, das ich sehr spannend fand, war Harvest, ein föderiertes, verteiltes Modell. In den 90ern war das Web natürlich deutlich kleiner. Wir sind ein bisschen gewachsen seitdem. Aber mit dem, was wir heute wissen, der Informationen und den Werkzeugen, die wir heute haben, Werkzeuge wie RSS, XML, Sitemap, Feeds, die sind sehr nützlich, um eine kleine personalisierte Suche zu bauen. Wir haben auch Werkzeuge wie SearchNG, die sich vor eine Suchmaschine klemmen und vertrauenswürdige Seiten durchsuchen. Oder auch Wikipedia natürlich, was eine sehr vertrauenswürdige Seite ist. Was können wir machen? Wie können wir das alles zusammenstecken? Das könnt ihr hinten wahrscheinlich nicht lesen, aber die blauen Kästen sind Search Engines und ein paar Module. Und es gibt Dutzende von Modulen, um mit Suchmaschinen zu sprechen, die ihr mögt und liebt, aber auch zum Beispiel Crossref nutzt für wissenschaftliche Papers. Und die orangefarbenen Boxen sind diejenigen, die wir noch herausfinden müssen. Also was, wenn du eine personalisierte Suche da reinstecken könntest, wenn wir RSS von Fediverse Updates benutzen könnten, ohne die Privatsphäre von Menschen zu beeinträchtigen. Das bin ich. Ich habe gerade erst angefangen, darüber nachzudenken, aber jetzt habe ich es auch in eure Köpfe gesetzt. Und ich wüsste gerne, was ihr darüber denkt. Hier sind meine Kontaktinformationen oder findet mich hier auf dem Kongress. Ich würde sehr gerne mit euch darüber reden. Vielen Dank.
All right. Als nächstes haben wir Holy Mutt. Bist du hier? Bist du anwesend? Okay, wir machen weiter mit dem nächsten. Wir gewöhnen uns da schon mal dran.
Treffen sich 27 Akronyme.
27 acronyms meeting.
Genau, es sind ein bisschen mehr.
Ach, yes, it's actually a few more.
Alles klar.
All right.
Ja,
all right, so yes, hello everyone, my name is Sandra, and I have a problem.
Ich rede oft enthusiastisch über
I enthusiastically talk about acronyms and no one around me in my hackspace understands me.
Jetzt würde ich gerne mal hier mal
I would like to ask who has heard of the acronym NFDI and would be able to tell me what this stands for. Very few hands are being risen, but that exactly is the problem, because NFDI should be something in this community that is fairly well known.
Und es hat sich, beispielsweise ergeben, for example, dass ein Freund von mir
a friend of mine
hat,
once said, Sandra,
ich verstehe dich einfach nicht.
I just simply don't understand
und
you.
Weiß ich ganz genau, wie sich jemand fühlt,
and I now really comprehend people who come to our hackspace without IT and really doesn't understand
so,
a single word.
So
I'm going to try to get this resolved a little bit. So what is this about? NFDI is National Research Data Infrastructure. It's a project that is a little bit adventurous, you have to admit. It's sponsored by the German Research Society. It's first of all a research data management concept and idea. But the content, the ingredients are actually quite cool. It's all about open source, it's about open data, it's about open science, it is, but also it's also about community and culture change in research. It's all about making scholarly research fairly available. So it's all about making research data findable, accessible, interoperable, and reusable, so that you can find them, that you can access them, that you can utilize and reuse them. It's about metadata, it's about licenses, but it's also about the fact that their standards are being upheld. All in all, it's about more transparency in scholarly work and should break up scholarly silos. So where are all these other acronyms? And what kind of data, you might be asking yourself. I mean, there's not this one science. There's different science disciplines. And within the NFDI, we have 26 specific consortiums who have problems in their fields regarding to data and solve them via services, by building infrastructure. And there's a few that have given themselves very adventurous abbreviations, such as DAPHNE, data from proton experiments, BERT, business and economical related data. And my favorite one is PUNCH, and you can find out what that means on your own. Those are all the consortia. You can see sort of where they can be clustered and what kind of data they sort of deal with and what their fields are. I don't think we have enough time to go through all of these acronyms. You can have a look at that when you have your own moment of peace of mind. But within these 26 projects, you obviously have like all their own disciplines, but they have also connecting factors. So within the NFDI, you have these working groups that are intersectional, that go with deal with common infrastructure, that deal with training and education, ethical legal aspects, or also industry engagement. All in all, it's also about the aspect of cultural change. Because there's no technology that can be developed if the researchers aren't using it. So that's also one of the central aspects that the NFDI has set out as a goal for themselves. That's kind of it. That was only a very short teaser for what we're doing. Just gives you an idea and give you a bit of a hint of what this abbreviation could be standing for. If you're interested in this, we have, maybe if you have questions or you want to discuss something, you can come and talk to us. We can be recognized by wearing really cool NFDI hoodies, but we'll also be across the halls here. But also later today, we have at the Science Communication Center a short meetup, and you can just raise your questions there. All right, that was it. Thank you very much for your attention, and I hope I lifted some of the fog. All right, thank you.
So, HolyMat is
eingetroffen. HolyMat has appeared.
Ja, da vorne. Wann soll ich das Video starten?
When do you want me to start the video? Now?
Ja. Merci. Hi.
Hi.
Thanks for letting me speak here with my broken.
Danke, dass ich hier mit meinem gebrochenen Englisch sprechen darf. Ich komme vom Künstlerkollektiv One for One, KK 1 für 1. Und hier haben wir die Mud-Kirche. Weil wir Mud, also Schlamm, lieben. Schlamm ist dreckig, sagen Menschen oft. Das hier ist echter Schlamm von aus der Nähe von Lützerath, wo ich jetzt lebe. Und ihr kennt vielleicht allen den Matschmönch. Und unser Projekt will ihm ein Denkmal bauen. Dem Matschmönchen. Alle kennen den Matschmönch von der YouTube-Plattform Martin Lejeune. Hier, die Person in der ersten Reihe kennt die Geschichte. Ich war Kandidat für den Deutschen Bundestag im Jahr 2017 und in der Zwischenzeit habe ich mich rasiert. Und es gab einen Journalisten, der meine Wahlplakate nicht mochte, weil ich Penisse gemalt habe oder gebaut habe. Ich habe Penisse aus Teig gemacht und sie gebacken und sie in meine Wahlplakate eingebaut in Berlin, in Prenzlauer Berg und Pankow und so weiter. Und Martin Lejeune mochte das überhaupt nicht und hat gesagt, was für ein Perverser. Unsere Kinder und so weiter. Wir müssen etwas gegen diesen perversen Menschen tun. Das ist die Geschichte von Martin Lejeune. Aber zum Glück war er auch da, als Lützerath aufgelöst wurde. Es gab eine große Demonstration mit 35.000 Menschen gegen um die 10.000 Polizisten. Und der Matschmönch hat das gemacht. Er hat die AktivistInnen und die PolizistInnen zusammengebracht. Oh, schaut ihn euch an. Hier ist er, der Matschmönch. Das ist nur zur Illustration ein YouTube-Video, das ich mit dreifacher Geschwindigkeit abspiele. Wenn die 5 Minuten vorbei sind, dann könnt ihr diesen Vortrag 10-mal anschauen und alles lesen, was da steht. Denn es ist eine ernste Geschichte. Es ist nicht nur ein Spaßprojekt, es ist auch ein Kunstprojekt. Wir wollen eine Statue vom Matschmönch, diesem Typen bauen und auch dem Polizisten im Maßstab 1:1. Die in Originalgröße. Das soll also eine Statue geben vom Matschmönch, der. Ich werde es mal simulieren hier mit ihm. Es geht also, dreht sich alles um diese Szene. Ihr könnt lesen, was dort steht, und ich halte den Mund. Wir wären sehr dankbar, wenn ihr uns unterstützt. Momentan wissen wir genau, wie wir das machen würden. Das Einzige, was wir brauchen, ist Geld oder industrielle Hilfe. Wenn also jemand eine große 3D-Klebeanlage hat, dann nehmt bitte auch Kontakt mit uns auf. Momentan machen wir es mit einer Portalfräse. Jetzt wisst ihr also Bescheid, worum es geht. Lest das hier. Vielen Dank. Danke nochmal. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Okay.
Then next up is
als nächstes Huck haben wir irgendwas zwischen Hock Moss Castle, irgendwas zwischen A und O, was ich nicht buchstabieren kann.
Please, one of you should stand in front of the microphone.
Okay, einer von euch sollte sich vor das Mikrofon stellen,
they don't have that much of range.
Weil die haben nicht so
you
viel Range.
The slides down there.
Ihr könnt die Slides da unten right? sehen. Nach rechts gucken, ja? Okay. Ah, ja, nach rechts. Okay, alles klar, hi.
We're some of the life forms behind
wir sind Heckmas einige der Castle. Lebensformen so, hinter Heckmas Castle. Und wir laden euch ein, die Castle zu hacken, das Schloss zu hacken. Ihr habt vielleicht davon gehört, in Österreich haben wir viele nette Schlösser, aber dieses hier kommt mit ganz viel Hacker-Infrastruktur. Wir haben so Patch-Panels in unseren Räumen, wir haben so ein Glasfaser-Internet, wir haben DMX-Lichter, wir haben Workshop- und Seminarräume und ihr seid euch ist erlaubt, dass ihr das alles nutzen dürft. Also lasst uns das nutzen. Also, wir haben soundgeproofte Party Türme, gut schallisoliert und es wird ein großartiges Hacker-Event und wir wollen einfach ein Hacker-Event in einem Schloss machen. Wir wollen nicht nur Camp machen, also ihr könnt nicht nur campen, sondern wir wollen auch normale Zimmer haben, aber es wird einen Campingplatz geben, es wird irgendwie so Barcamp-mäßig sein, es wird Vorträge geben und hoffentlich euch alle mit einer guten Zeit zusammen. Wir planen so 450 Tickets zu verkaufen und für Maximum Komfort gibt es für 50 Leute ungefähr ein Hotelroom, also ein Hotelzimmer. Wenn ihr nicht draußen schlafen wollt, gibt es auch so Schlafsäle oder ihr könnt mit eurem Zelt kommen, weil es gibt eine super schöne Wiese zwischen den Apfelbäumen und da müsst ihr euch trotzdem dann aber um die Apfelbäume kümmern, aber gut, das kriegt ihr schon hin, die sind sehr lecker. Also, das klingt nach einem großartigen Event. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wann passiert das? Passiert nächstes Jahr. Nur als Erinnerung, es ist in 2024, im letzten Augustwochenende. Vom Aufbau ist ab 28. Oktober und Teardown, also Abriss, ist am 1. September. Wo ist das? Wo passiert das? Ah, wahrscheinlich habt ihr das schon erraten, in Österreich. Um genau zu sein, in Niederösterreich, in Ottenschlag. Ist also nicht so weit von der deutschen Grenze. Macht euch keine Sorge, seid campfreudig. Also um genau zu sein, ist es zwischen Linz und Wien in Ottenschlag und man kommt da super einfach hin mit dem Auto oder mit dem Zug. Außerdem machen wir einen Shuttlebus dahin. Also, das Einzige, was fehlt, ist, seid ihr alle und wir laden euch ein zu unserem Event Heckmas Castle. Auf unserer Website haben wir auch einen Link zu unserem Mastodon-Account und zu unserem Matrix Room. Also kommt und habt Spaß mit uns.
Thank you.
And please get in touch outside of the hall with us.
Ah, und trefft uns gerne draußen vor der Halle.
All right, thanks. Then next up is Digital.
Weiter geht es mit Digital-Druide. Es tut mir leid, dass sich die deutschen und englischen Talks vermischt haben. Manchmal überlegen sich die Vortragenden es in der letzten Minute anders. Manchmal kapiere ich es auch einfach nicht. Aber es wäre sowieso auf Österreichisch gewesen. Und unser Deutsches sieht das Gelbe vom Ei. Hi, das ist ein deutscher Vortrag. This is a German talk. We want to show you Digital Druid. It's our hobby project into which we put a lot of work. We have created a web shop that specializes in esoteric tech, where you can buy great products such as the SoulWatch IT monitoring or the Wi-Fi Dreamcatcher. And we wanted to pitch it to you and show you our products. We have a very wide range of products, from appliances to workshops, all the way to the admin tech stack. There's really everything you can find. Our brand new Kira disk, which is based on highly secure left rotating hard disks. We have a ransomware yoga workshop for the in case that teaches you to keep calm if you're being attacked with ransomware. Marta leaf reading workshop is also very popular. We have a digital paramedic, which is a specialization that I would recommend to anyone who works in IT. Encrypting Schüssler salts are very important for our infrastructure, and they're available in various potencies. Something we don't have on this slide is our Ethernet preheater. It's really useful at Congress when your torrents aren't working as expected, because it preheats your Ethernet and then the bandwidth is already working and ready. Another thing we have is WD-42. If something in the IT doesn't work, just spray WD-42 on it and it works again. We also said we have to stick with the times. We don't use the credit cards or Bitcoin. We use Pay with Prey, which is a highly modern cryptocurrency. It uses proof of belief, which is more environmentally friendly than proof of work. We have collective praying sessions. For mining of coins, it's currently still in the bootstrapping phase. We haven't prayed enough yet, but if you want to join, please talk to us. If we've hooked you, we have a lot of product. We're continually improving them. When we don't do that, we build great QR codes. Please come and find us. We've got great T-shirts. You'll find us. We also have these icons that you can put on your laptops to protect them. They're great. Please have a great rest of Congress.
Danke. All right. Thank you very much.
Als nächstes,
next up,
Schulplaner für das digitale Zeitalter.
We'll have the educational planner for the new times.
Hi.
I would like to introduce you the open source web Dlul that I've been developing since summer. It's a collaborative school planner for students to be used by all students collaboratively together. You can upload your homework. There is a calendar for exams. There's also private and public notes, whereas private notes aren't super private because they aren't being encrypted. You can only, the private aspect about this is that only you can access that. So what is speaking against a regular homework folder versus a digital one? Well, a lot of students are already using a digital one, and you don't really need an analog one, and this is like, it's really out of touch. And the regular homework folder is really only usable for a year. And then once you lose it, you lose all the data, because there's only one central space where stuff is being stored. If you miss a day or you have to are on sick leave, you can ask for data from other people, but it's already a lot more work. Finally, there is no organized system, which is why a lot of the data is very unorganized, and it's a lot of work to organize the data. So you might be asking, why Dlul versus
all other apps that are out there. Well, Delul offers everything that you need, homework, notes, and calendar, as I already mentioned. Delul is open source, and there's no tracking. You're not being tracked, and there is a free documented API that offers a lot of data in different formats, such as JSON or XML, and it makes the process really, really easy and is a focus on open data. Delul is collaborative. I will be explaining a little bit more about this in a second, and there's lots of little details that make it quite nicely usable. I've already mentioned a few times that all of this is collaborative, but what does that actually mean for the usage? Well, normally the teacher says something and 20 to 30 people write down exactly the same thing, which is quite complicated. 20 to 30 people all doing the same, but I can live with that. At the end of it, everything is being shared. If somebody is missing, you usually send it into your like group chat or something like that. And this sharing is just simply being automated. One person adds the data, and everyone has access to the data. It's quite comfortable if you have to miss a day, because you only need to access the website once, and you can see exactly what's happening. Well, this is great, but how can you actually use Delul? You can create an account. You really only need a unique username, a publicly visible name, and you can add your school and the class that you're in. And then if school and class aren't being suggested, you can simply add names and they're being created. Create a safe, secure password, and you have an account. And then once you have your unique username and password, you can log in and add data. All the sublinks to subpages you can either check or navigate to from the top or from the footer, or you can press Command K and you can very simply add your data. And I am much faster than expected. At home, when I was practicing, it took me a little longer. Thank you very much for your attention. You can see my QR code here if you want to have access to it. And thanks to Delul, if you're still a student, you will always be up to date on your homework. But okay, I'm so much faster than I anticipated.
Anscheinend habe ich noch ein paar Slides offen. Zurück zum Dateimanager und den letzten paar Talks. Wo haben wir ihn denn? Analog Pixel Print Workshop. Hi, ich bin Adam und ich werde über Pixel Printing mit Lego reden. Nach dem Talk habt ihr die Möglichkeit, den Prozess selber auszuprobieren. Zuerst wählen wir ein Motiv aus, dann färben wir die Steine.
Cleaning the surroundings.
Reinigen die Umgebung.
Add a second color.
Fügen eine zweite Farbe hinzu.
Place the printing material.
Legen das Druckmaterial oben drauf.
Place the printing felt.
Den Druckfilz legen wir dann oben drauf.
And pull the printing roller over it.
Und rollen die Druckrolle darüber.
Then we have the print result. In addition to figures,
dann haben wir die gedruckte Seite. Neben Figuren und abstrakten Motiven können wir auch Text drucken. Hier habe ich ein Beispiel.
More examples,
noch mehr Beispiele wie Weihnachtsbäume, kommen aus meinen letzten Workshops und auch diese Katze. Das Ganze findet statt im Zwischenfoyer des Saal 1 in der dritten Etage. Ich habe eine Zeichenvorlage für den Workshop vorbereitet, die findet ihr unter dieser URL. Mein Modell für die Holznudel ist die Provisional Press aus den USA. Ich benutze so ein Nudelholz anstatt eines professionellen Werkzeuges. Die deutsche Druckhöhe war sehr wichtig für mich. Das bedeutet, dass du auch so alte Bleitype verwenden kannst. Das veröffentliche ich auch noch auf holznudel.de. Ich möchte noch ein weiteres Modell einer Open-Source-Presse vorstellen, das Open Press Project. Das ist eine 3D-gedruckte Druckerpresse in diesem Format. Und kleine 8x8 Bretter von Lego, die darauf passen. Die Druckdaten findet ihr auf Thingiverse. Zum Schluss habe ich noch einen Buchtipp für euch. Roy und Martin haben sehr viel mit Lego Letterpress, Lego Druck experimentiert und sehr schöne Ergebnisse damit erzielt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
Okay, wir haben immer noch eine Viertelstunde und nur noch einen Talk. Sind noch Leute auf der Warteliste, die anwesend sind?
Jemand von der Warteliste?
Nein.
Hier.
Komm nach vorne, wer bist du? Wir haben noch Zeit. Okay, jetzt muss ich das Talk-System finden und deine Slides runterladen, weil ich mich darauf nicht vorbereitet habe. Okay, kannst du mir sagen, was der Talk-Titel ist?
Letzipedia.
Okay, ich lade das kurz runter. Wir hatten früher Jeopardy-Melodie dafür. In der Zwischenzeit entschuldigt schon die ÜbersetzerInnen, die da draußen. Wir machen das live. Unser Leben macht hier gerade ein bisschen schwierig, aber das tut uns sehr leid. Deswegen jetzt eine kurze Runde Applaus für uns.
All right, I got it.
Okay, ich hab's.
Go ahead.
Los geht's. Okay, hi. Ich bin Tomate. Ich habe in Lützerath gelebt für 4,5 Jahre, für 3,5 Jahre und ich mache 3D-Scans. Ich habe 3D-Scans von dem Dorf gemacht und ich will ein Tool bauen, wo man Lützerath in 3D entdecken kann. Ich bin nicht so gut dabei, Präsentationen zu machen, deswegen habe ich einfach ein Video mitgebracht, was wir zusammen gucken können. Film ab. Stimmt. Das Video muss ich auch runterladen. Entschuldigung. Ja, ist kein Problem. Es ist mein Leben. Ich habe es halt vergessen. Ich hoffe, ich habe es irgendwo runtergeladen. Andernfalls muss ich live on stage mal kurz meine E-Mails checken. Es gibt einen YouTube-Link. Gibt es den in der Talk-Beschreibung? Ich glaube, ich habe es gefunden. Okay. Lasst uns mal schauen.
I'm not good with computers.
Ich bin mit Computern nicht so gut. Wir improvisieren hier vorne nur, das so ist so. Also die angefragte Seite konnte leider nicht gefunden werden, deswegen müssen wir jetzt doch auf YouTube zurückgreifen.
Just have to switch the tab.
Moment, ich muss nur kurz den Tab switchen. Alles klar.
All right, here we go.
Hier, los geht's.
Oh, so you have sound if it's possible. Oh,
ich habe auch Sound, ob das geht, wenn möglich. Wenn nicht, dann
not instantly, no.
Nicht sofort, nee, sorry.
Maybe you can say something.
Aber vielleicht kannst du ein bisschen was dazu erzählen.
It's playing music right
also
now.
Es spielt Musik jetzt gerade.
I know some thunder is...
Jetzt gibt's so ein bisschen Gewitter. Das Dorf Lützerath wurde zerstört im Januar 2023 für Minenarbeiten, obwohl wir eine Klimakrise haben und da gab es große Proteste gegen.
Perfect timing.
Perfektes Timing. Der 4D-Atlas entdecke Lützerath durch Zeit und Raum. Entdeckt über 40 3D-Scans, die von Dezember 2020 bis Juni 2022 aufgezeichnet wurden. Hier haben wir einen Splitscreen-Vergleich zwischen den verschiedenen Jahren. Wikipedia kann man dann noch weitere Dinge nachschlagen.
Okay.
Okay.
Thank you.
Danke.
If you want to join the project,
wenn ihr an dem Projekt teilhaben wollt, wir brauchen alle möglichen Skills, Programmieren zum Beispiel, meine Kontaktdaten sind oben, tomato@animaten.de. Danke.
All right, then we still have somebody from the
waiting list. Gibt es noch jemanden von der Warteliste? Wir haben immer noch Zeit. Nein. Dann haben wir den letzten Vortrag des Tages. Das ist KI-Überwachung auf dem Hansaplatz. Hi, we're here in Hamburg and not far from here on the Hansa Square near the Central Station. Things look much like near any other train station in Germany. There are people there whom other people don't like to see. There is a drinker scene, a drug scene, there's prostitution, and somebody wants to do stuff about that. In 2019, cameras were installed there, 16 of them. They're very nice. They come from China and can recognize minorities. They can do facial recognition. Those features aren't being used in Hamburg because they're supposed to be privacy friendly. And that's why Hamburg uses artificial intelligence, because police officers apparently sit looking at screens not around the clock but far too long. So instead of walking around the square, there's a police station in the vicinity where people look at screens, and when things are happening, they can alert their colleagues working nearby, and AI is supposed to improve that. This is based on a model by Fraunhofer, which looks very similar in reality, and this stick figure artificial intelligence is supposed to, if people are acting suspiciously, and when that, if they're not being, they don't like large numbers of people, they don't like people lying on the ground, they prefer people who look defensive rather than offensive, and the police says that this is not at all problematic, because they want to ensure transparency, traceability and verifiability. So we can use this artificial intelligence without any problems, and we have a brave new world. Let's look at reality. There's no transparency. I think the Hamburg Data Protection Officer told me about this project. There's traceability and verifiability doesn't exist either, because this was bought from Fraunhofer, and the police was unable to answer any detailed questions. It's probably also not free of discrimination. Somebody asked how the system works with people using wheelchairs, and police were unable to answer that question. But there are accounts that the system has problems with people pushing a stroller. The police doesn't really seem to know a lot about the system. Nobody knows if lying down is dangerous or not, or if large numbers of people are problematic. They also believe that this can prevent criminal acts. But even if you wanted to use this system, it would be a bad buy, because it's based on a system that's already been used for 5 years in the city of Mannheim, which has now been prolonged for 2 years because the system did not work. Because I and others like me don't like this, I would like to invite you, or the CCC Hamburg would like to invite you to a surveillance walk, because this is a demonstration, and if there were at least 40 people were allowed to walk on the street, we move and the Heidi Kabelplatz outside the CCH, and then we can look at these cameras ourselves. The pilot project is officially over. I don't know if the cameras were actually turned off, but but the cameras that were installed in 2019 are still running. And if you would like to join me, please follow me. I'm going to have an inconspicuous megaphone in my hands. I would like to invite you to come along. Because it's a demonstration, I would like, I asked the police to visibly make the cameras inoperable. I look forward to seeing if that's the case. Thank you.
All right, so that concludes today's
Das ist das Ende der Lightning Talks heute. Vielen Dank, dass ihr alle da wart. Danke an alle Vortragenden, die ihre Vorträge heute gehalten haben. Super gemacht.